ARD.
Deswegen sagen wir, Ziel sollte es eigentlich sein, so eine Schulkultur des selbstregulierten Lernens aufzubauen, wo es selbstverständlich ist, dass die Kiddies, dass sie auch mal merken, heute ist kein guter Tag zum Lernen, Mann. Ich mach's heute nicht, heute mache ich eine Pause, damit ich gesund bleibe. So. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich setze mir ein Ziel, ich merke, ich schaff's nicht, ich brech ab, weil es heute nicht soll. So. Und das kann ich Menschen beibringen, egal wie alt. Also du kannst es früh unterstützen. Es gibt Forschung, die das schon in Kita und Grundschule zeigt, dass das wunderbar funktioniert.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Wissenschaftler, die einen Instagram-Hashtag anschauen, Millionen Aufrufe von Videos mit Bildungsmythen und die Frage danach, wie wichtige Erkenntnisse aus der Bildungsforschung überhaupt diejenigen erreichen, um die es geht. Die Lehrkräfte und damit auch die Schülerinnen und Schüler. Dies wird in der heutigen Folge eine Rolle spielen. Zu Gast ist Ferdinand Stebner, Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt pädagogische Diagnostik und Beratung. Lieber Ferdi, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Bob.
Lieber Ferdi, wir kennen uns von einem gemeinsamen Infoshop bei der GEP, in der wir über das Insta-Lehrerzimmer gesprochen haben. Zunächst hat es die Wissenschaft verpasst, die ungeheure Wirkung sozialer Netzwerke in Bezug auf Lehrkräfte und ihre professionelle Weiterentwicklung wahrzunehmen.
Verpasst würde ja bedeuten, dass nichts mehr geht, aber ich glaube, da geht noch einiges. Andere waren schneller, würde ich sagen, ja. Es gibt so ein paar Menschen, die auch in der Wissenschaft das irgendwie für sich entdeckt haben, aber der Großteil der Wissenschaft hat es noch nicht geschnallt, ne. Und nimmt es, glaube ich, auch als Bedrohung wahr, ja.
Was wäre denn aus deiner Sicht die perfekte Verbindung zwischen Wissenschaft und Netzgemeinschaft? Ich meine, wir sind jetzt gerade sehr groß, ja. Also wir sprechen von der Wissenschaft, du bist empirischer Bildungsforscher. Aber wenn wir es mal so pauschal lassen, was wäre aus deiner Sicht eine perfekte Verbindung zwischen ja, dem einen und dem anderen.
Menschen, die es können. Menschen, die beides können. So Hybrid-Leute. Leute, die Wissenschaft verstehen, die auch ein Verständnis dafür haben, warum Wissenschaft vielleicht anders tickt als die Praxis oder die weite, bunte Welt des World Wide Webs und so. Und dann halt aber, die auch wissen, wie das so da funktioniert. Wie machst du so fancy-schmancy-Kram? Wie erreichst du Millionen von Leuten? Da braucht es Leute. Die verstehen beide Seiten, die können kommunizieren. Besseres fällt mir da nie ein.
Jetzt spoilere ich schon mal, dass wir natürlich noch ausführlich über deinen eigenen Forschungsschwerpunkt sprechen, also das selbstregulierte Lernen. Aber vorher würde ich mit dir gerne noch über eine Frage sprechen, die uns beide umtreibt, nämlich wie soziale Medien dazu beitragen können, dass Erkenntnisse der Wissenschaft, in dem Fall der Bildungsforschung, auch wirklich die Lehrkräfte erreichen. Das Beispiel, über das wir uns in dem erwähnten Infoshop ausgetauscht haben, war das Insta-Lehrerzimmer auf Instagram. Für alle, die das nicht kennen, das funktioniert so. Wenn ich einen Beitrag auf Instagram poste oder auch ein kleines Video, ein sogenanntes Reel, kann ich ihn mit dem Hashtag Insta-Lehrerzimmer versehen, mit der Folge, dass er all denen angezeigt wird, die diesem Hashtag Insta-Lehrerzimmer folgen. Das ist naheliegenderweise die Community der Lehrerinnen und Lehrer. Wie und warum nutzt du Instagram mit diesen Möglichkeiten, um deine Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen?
Also wenn wir normalerweise auf diese GEPF-Tagung fahren.
Sag doch mal ganz kurz, wofür das steht.
Gesellschaft für empirische Bildungsforschung. Mhm. Das ist so die größte Tagung in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern zu empirischer Bildungsforschung. Ja. Wenn wir da hinfahren, bereitest du wochenlang so einen Beitrag vor, dann hältst du eine Viertelstunde so einen Vortrag, diskutierst 5 Minuten, da sitzen 22 Leute, die stellen 2 Fragen und danach ist vorbei. Mhm. Danach kann auch keiner mehr was nachlesen. Das Ding ist verflogen, etwas. Und manchmal sitzen aber auch nur 5. Und dann denkst du häufig nach so einer Tagung, wirklich jetzt, habe ich dafür wochenlang an diesem Abstract gesessen und auch noch Sorgen gehabt, habe diese Reise geplant für 5 Leute und es kam keine Nachfrage. So. Und das ist die eigentliche Welt der Wissenschaft, jetzt schwarz-weiß gedacht. Mhm. Und wenn wir so einen Infoshop machen da und wir gehen bei Insta Live und wir haben noch einen Kameramann dabei, der macht noch ein Filmchen darüber, dann erreichen wir Zehntausende oder Hunderttausende. Vor allem auch asynchron, also im Sinne von, man kann es sich auch danach noch weiter anschauen. Mhm. Und ich glaube, da muss ich nicht viel mehr zu sagen. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn du in diesem Fall jetzt Instagram nutzt, um Wissenschaft zu kommunizieren, erreichst du ganz andere Massen von Menschen. Wie genau, das wissen wir nicht. Das weiß die Forschung nicht. Aber wir wissen zumindest von den Klickzahlen her, es sind mehr da im Web unterwegs und schauen zu, als die 5, die im Saal sitzen.
Aber was wäre aus wissenschaftlicher Perspektive jetzt eine Fragestellung in Bezug auf diese Netzgemeinschaft, die einen weiterbringen könnte?
Also so typische Transferforschungsfragen. Wenn sich das jemand anguckt, ein Beitrag von dir oder von mir, was macht er damit? Die gucken sich so ein Reel von uns an, zum Beispiel jetzt von uns, wenn wir irgendwie Lernmaterial vorstellen. Was machen die damit? Erzählen die das anderen Leuten? Nehmen die das mit in den Unterricht? Wie kommt das bei den Schülerinnen und Schülern an? Was macht das mit dem Lernen? Was macht das nachhaltig mit dem Lernen? Das wissen wir nicht. Das wissen wir generell aus der ganzen Fortbildungsforschung auch nicht.
Aber das ist doch Wahnsinn. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor zu erfassen. Wie geht man da als empirischer Bildungsforscher vor? Denn das, was du gerade gesagt hast, könnte ich mir vorstellen, dass das ja sehr weit rausführt. Genauso wie ja, zum Beispiel hier diesen Podcast. Ich höre ja immer mal wieder, oh toll, das ist ein wichtiger Impuls. Ich habe meine Handlung danach geändert, was ja irre ist. Was ja sehr irre ist, ne? Zu sagen, also ich habe da von irgendeinem Gast was gehört, von dir was gehört. Und meine Praxis verändert sich dadurch ein bisschen. Aber das ist eine anekdotische Evidenz, das erzählt jemand. Wie kann man überhaupt solche Wirkungsgrade nachvollziehen?
Also wir müssten gucken, dass wir es irgendwie experimentell aufbauen. Ein paar Leute bekommen diese Sachen zu sehen, die gucken sich die an und dann messen wir vorher deren Haltung, deren Einstellung, deren Vorwissen. Wir beobachten deren Unterricht. Aber das können wir nicht nur mit 2, 3 machen, das müssen wir mit 20, 30, 200, 300 Leuten machen eigentlich. Mhm. Wenn wir wirklich, ich sage es mal in Anführungsstrichen, hart empirisch, quantitativ das herausfinden wollen. Und dann lassen wir ein bisschen Zeit verstreichen und gucken halt mal nach, was so passiert. Also es ist hoch komplex und das ist genau der Grund, warum es bislang wahrscheinlich so noch nicht gemacht worden ist.
Spinnen wir das mal ein bisschen weiter, weil mir geht es ja auch darum, wie Wissenschaft auch in der Praxis relevant werden kann. Also spinnen wir das weiter. Wir hätten eine Fragestellung, in der es darum geht, zu sagen, inwiefern gibt es eine Wirksamkeit von Netzgemeinschaften bis hinein in die Unterrichtspraxis. Es gibt diese Befragung und die Erkenntnis ist, unter bestimmten Bedingungen, wenn zum Beispiel ein Video auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert wird, wenn es Followerzahlen gibt und wenn die Lehrkräfte, die dem folgen, eine bestimmte Einstellung haben, gibt es eine tatsächliche Wirkung. Und wenn ich da jetzt diese Studie hätte und ich würde sie veröffentlichen, sehe ich das richtig, dass das tatsächlich dazu führen könnte, dass man dann sagen könnte, passt mal auf, politisch müssten jetzt zum Beispiel diese Lehrerzentren, die es so gibt, eigentlich auf dieses Pferd aufspringen und sagen, jetzt haben wir schwarz auf weiß, wir müssen auf ganz bestimmte Weise unsere Inhalte zugänglich machen, weil das eigentlich State of the Art ist.
Ja, wäre evidenzbasierte Fort- und Weiterbildung. Also wir würden Fort- und Weiterbildung anbieten auf Grundlage empirischer Erkenntnisse. Was nicht automatisch heißt, dass es bei jeder Person gleich funktioniert, weil wenn du jetzt von diesem experimentellen Herangehen so sprichst, dann sind das ja letztendlich Mittelwerte. Also im Mittel nutzen die das ganz gut. Darunter waren aber ein paar Leute, die haben dich oder mich angeguckt und dachten sich so, never ever würde ich das machen. Und andere würden sagen so, wow, wie inspirierend, das ist für mich so HalbgötterInnen. Aber im Gros, ja, so funktioniert Forschung.
Jetzt haben wir viel über die Netzgemeinschaft gesprochen, aber es geht bei dir und in deiner Forschung ja auch um ganz andere Themen.
Also das selbstregulierte Lernen. In einem Beitrag von Das Wissen, formerly known as SWR2 Wissen, vom 26.06.2019, beschreibt die Erziehungswissenschaftlerin Professor Nicole Vidal eine solche mögliche Form des selbstgesteuerten Lernens.
Ein Donnerstagvormittag an einer Grundschule. Die Klassen 3 und 4 werden dort jahrgangsübergreifend unterrichtet. Heute steht im Sachunterricht das Thema Brücken auf dem Plan. Die Kinder sollen in den nächsten 90 Minuten selbstständig an Stationen lernen, die ihnen zu Beginn der Stunde vorgestellt werden. Stationen, das sind verschiedene Orte, an denen Materialien bereitliegen, mit denen sich die Kinder Informationen selbst erschließen können. Es gibt eine Station, an der sie die Namen berühmter Brücken basierend auf Kurzporträts entsprechenden Fotos zuordnen sollen. Die dazugehörigen Namen und Städte müssen sie ausschneiden und in der richtigen Reihenfolge auf ein Arbeitsblatt kleben. An einer anderen Station können sie selbst Brücken aus verschiedenen Materialien bauen und sollen anschließend überlegen, was sie stabil macht. Im Nebenraum läuft ein Videoclip, zu dem es ein Quiz gibt. Und an der vierten Station liegt ein kurzer Text aus, der bereits hervorgehobene Schlüsselbegriffe zum Ausfüllen eines Lückentextes enthält. Die Lehrkraft greift möglichst wenig ein. Die Kinder sollen sich und ihren Lernprozess selbst organisieren. Dazu gehört auch, dass sie ihre Ergebnisse selbstständig überprüfen. Die richtigen Lösungen zu allen Stationen hängen umgedreht an der Tafel und die Kinder können zwischendurch dort nachschauen. Auf einem Laufzettel sollen sie ankreuzen, welche Stationen sie besucht und welche Aufgaben sie dort bearbeitet haben. Das Stationenlernen ist eine von vielen Unterrichtsmethoden, die selbstständiges Lernen fördern und den individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder gerecht werden sollen. Die Kinder entscheiden nämlich nicht nur selbst darüber, in welchem Tempo und in welcher Reihenfolge sie Aufgaben bearbeiten, sondern auch, in welchem Umfang sie das tun.
Zunächst einmal, ist dieses Stationenlernen, von dem wir jetzt gerade gehört haben, die Schülerinnen und Schüler sind an verschiedenen Stationen, sie müssen was machen, sie müssen selber auch reflektieren, wie sie vorgegangen sind, müssen alles gar nicht machen, sondern in einem bestimmten Umgang. Ist das die Art des selbstgesteuerten Lernens, bei dem es auch unter anderem bei dir geht?
Jein. Also wir sprechen vom selbstregulierten Lernen. Und um direkt mal mit so einem großen Fehlkonzept aufzuholen, es ist nicht offenes Lernen. Das selbstregulierte Lernen ist die Kompetenz des Lernens. Und diese ist wichtig, um in solchen Szenarien klarzukommen, die etwas offener sind. Stationenlernen zum Beispiel. Aber Stationenlernen ist nicht automatisch eben selbstreguliertes Lernen, weil ich kann da trotzdem rumlaufen wie so ein Geist und nicht richtig irgendwie die Sachen aufnehmen und lernen und machen. So. Das heißt also, da werde ich nicht selbstreguliert, sondern voll passiv irgendwie. Oder ich lasse mich mitziehen, ne, von anderen Leuten. Die Kompetenz ist wichtig, damit ich beim Stationenlernen, bei offenen Lernen, bei Projektarbeit klarkomme. Das ist ganz entscheidend. Und das Stationenlernen zum Beispiel kann dann eine Möglichkeit sein, es zu fördern, dieses selbstregulierte Lernen, aber auf indirekte Art und Weise. Weil bei diesem Stationenlernen brauche ich ja gewisse Voraussetzungen. Ich muss es irgendwie schon nutzen können, jetzt diese Freiheit, um daran zu wachsen. Wenn es aber mir im Vorhinein nicht direkt explizit beigebracht worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es nicht funktioniert. Das sehen wir in ganz viel Forschung. Da brauchen Schülerinnen und Schüler hier und da immer noch Unterstützung, also direkte, explizite Unterstützung. Mal eben so ein Stationenlernen machen oder ein bisschen offeneres Lernen. Das ist eine indirekte Form. Ihr könnt jetzt hier anwenden, was ihr hoffentlich schon könnt.
Da muss ich nochmal nachhaken. Also das heißt, eine Steuerung von meinem eigenen Lernen habe ich ja eigentlich bei jeder Art von Hausaufgaben. Also ich habe eine Hausaufgabe und ich steuere das entweder oder meine Eltern steuern das, indem sie sagen, also bevor du die Hausaufgaben nicht gemacht hast, kannst du nicht auf den Spielplatz. Da findet eine Steuerung statt im Sinne von machen oder nicht machen. Verstehe ich dich richtig, dass selbst reguliert eben die Kompetenz bedeutet, überhaupt in die Lage versetzt zu werden, zu wissen, wie mache ich was, auf welche Weise?
Ja, der große Unterschied von dem Selbstregulierten zum Fremdregulierten, wenn irgendwie Eltern oder Lehrkräfte das übernehmen, ist, dass ich als lernende Person bewusster unterwegs bin. Die Rolle der Metakognition, so nennen wir das, ne? Das Wissen über das eigene Wissen, das Wissen über das eigene Handeln, spielt eine größere Rolle. Ich weiß einfach, was ich da mache. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, was in mir abläuft. Und dementsprechend kann ich das natürlich auch besser planen, besser steuern, besser regulieren, besser reflektieren. Das heißt also, selbstreguliertes Lernen heißt mehr Bewusstsein dabei. Ich habe einen Fundus an Lernstrategien in mir. Ich kann also mit bestimmten Herausforderungen umgehen. Ich weiß, was Sache ist. Das ist der Unterschied zum fremdregulierten Lernen. Das heißt aber jetzt eben nicht, wenn wir vorhin vom offenen Lernen sprechen, dass das nur dafür wichtig ist. Stell dir irgendwas super Geschlossenes vor. Also irgendwie einen Vortrag von einer Lehrkraft oder dazu vorlesungsmäßig. Oder ich bin bei Moodle und mache so einen recht linearen digitalen Kurs, der mich also echt an die Hand nimmt. Auch da muss ich mich selbst regulieren, weil wenn ich keinen Bock habe, wenn ich keinen Sinn darin erkenne, wenn ich überhaupt kein Interesse an dem Thema habe, dann lerne ich nichts. Wenn ich mit der Aufmerksamkeit nicht da bin, dann lerne ich nichts. So. Also ich kann das schon ein bisschen in die Hand nehmen. Ich kann dann merken, so hupsi, ich habe gar keinen Bock auf das, was hier gerade abläuft. So, warum eigentlich nicht? Kann ich daran was vielleicht verändern, damit diese Zeit hier nicht weggeworfen ist? So, ne?
Bevor wir konkret werden, hab ich jetzt noch eine Rückfrage. Wir haben es ja gerade eben schon gehört, Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt pädagogische Diagnostik und Beratung und selbstreguliertes Lernen spielt da eine Rolle. Ist selbstreguliertes Lernen der Beobachtungsgegenstand und oder auch gleichzeitig die Zielsetzung, bei der du sagst, wir wollen eigentlich beobachten, inwiefern wir das auch fördern können? Weil das stelle ich mir als unterschiedliche Perspektiven vor.
Ja, ja, spannende Frage. Ich würde sagen, das eine geht ohne das andere nicht, wenn du Forschung machen möchtest, die für Praxis relevant sein soll. Also im ersten Schritt beobachten wir natürlich. Wir gucken, was können die Leute, und du hast ja von pädagogischer Diagnostik gesprochen, das heißt, wir messen etwas. Wir gucken, wie gut kennen die sich mit Lernstrategien aus? Können die sich schon selbst regulieren? Wissen die, was eine Lernstrategie ist? Und so. Wir beobachten. Und dann finden wir heraus in größeren Studien, in experimentellen, aber auch in Metastudien, dass man das fördern kann. Also man kann Kinder nehmen und Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene auch und kann denen etwas beibringen. Die werden dann darin besser. Und dann fangen wir also an, so Interventionen zu bauen und gucken an. Klassisch Lernen. Ja, wo du früher halt nur gelernt hast, was weiß ich, wie man irgendwas unterstreicht oder wie man seinen Turnister packt, verändern sich solche Programme langsam. Die gehen ein bisschen mehr in Richtung dieser Idee von Lernen. Und sowas können wir natürlich aufbauen und wissenschaftlich untersuchen.
Das finde ich jetzt spannend. Ich finde es spannend, dass du das gerade sagst. Denn ich bin mittlerweile, was Lernen angeht, auf dem Standpunkt, also jetzt wird es ein bisschen pauschal und du bist dann der Experte,
ja,
der mir sagt,
ja, ja. Ich freue mich schon
total
drauf.
Quatsch. Ich freue mich schon drauf. Also ich wäre auf dem Standpunkt, dass quasi jede Form des Lernens, die es an Schulen gibt, völlig überflüssig und redundant ist. Und ich glaube, manchmal sogar schädlich. Wenn zum Beispiel in einem, sagen wir mal, Workshop an einer Schule Lernen so das Überthema ist und man macht dann sowas wie eine PowerPoint zu erstellen, dann ist die Subkommunikation, die da läuft, der Inhalt ist eigentlich scheißegal. Ja, es geht nur um irgendwie Folien und so. Und jeder, der weiß, wie man eine PowerPoint-Präsentation baut, der weiß, man muss sich im Thema unheimlich gut aufstellen. Und jetzt kommen wir ein bisschen, jetzt werden wir ein bisschen wissenschaftsbasierter. Wir wissen ja auch, dass Lernen domänenspezifisch ist und dass eben die Argumentation, naja, Mathe, gut, das hat vielleicht nichts mit deiner Lebenswelt zu tun, aber du lernst logisches Denken, dass das ein Mythos ist, weil du lernst nicht zwangsläufig logisches Denken, sondern du lernst logisches Denken innerhalb dieses Spektrums der Mathematik. Wie passt das zusammen? Also erstmal würdest du dann dazu stimmen und wie passt das zusammen? Denn aus meiner Sicht würde das Wissen um Lernstrategien bedeuten, dass es in jedem Fach zu jeder Zeit eine Rolle spielen muss, um diese Strategien zu wissen und nicht nur einmal so eine kurze Lernen-Workshop-Geschichte.
Ach ja, super Frage. Du hast ja in deinen vorigen Podcast-Folgen häufig darüber diskutiert, so der Sinn der empirischen Bildungsforschung. Das Schöne an der empirischen Bildungsforschung jetzt und vor allem auch an der Lernforschung ist, dass ich dir jetzt diese These, die du hast, empirisch entsprechend bearbeiten kann. Mhm. Wenn wir Lernen untersuchen, dann bringt es meistens nachhaltig nichts. So, also da kann das Lernprogramm sogar ein halbes Jahr aufgebaut sein. Es hat vielleicht kurzfristige Effekte, aber keine nachhaltigen. Du hast beim Lernen, hast du fachübergreifende und fachspezifische Elemente. Mhm. Was Fachspezifisches ist zum Beispiel sowas Experimentelles in den Naturwissenschaften. Also ich führe ein Experiment durch, das ist was Fachspezifisches. Und übergreifend ist sowas wie Ziele setzen zum Beispiel. Und reflektieren ist in jedem Fach immer gleich. Ne? Und diese Elemente kann ich trainieren. Die Frage, die hat die Wissenschaft noch nicht ganz eindeutig geklärt. Kann ich dieses Fachübergreifende einmal zentral beibringen und es wird überall angewandt. Mhm. Also transferieren die Kiddies von alleine. Wir wissen es nicht so richtig. Manchmal in manchen Experimenten ja, manchmal nein. Das wäre auch logisch, weil es ist eine krasse Aufgabe für die Kiddies, das in Lernen zu lernen und dann zu übertragen. Bisherige Experimente scheitern da. Langsam merken wir, oh doch, wir haben so langsam raus, wie wir diesen Transfer unterstützen könnten. So. Aber das klassische Lernen bringt nicht viel. Und das liegt daran, dass wir glauben, wir machen es einmal in der 5, ne? Bringst es mal bei und dann profitieren die bis zur Q2 da irgendwie. Nein, vergiss es. Mein ehemaliger Chef und ich, wir haben vor ein paar Monaten zusammengesessen und dann hatte der irgendwann so die Idee, eigentlich sollten wir auch nicht mehr von Mathe, Deutsch und Bio sprechen, sondern von Mathe lernen, Deutsch lernen und Bio lernen. Und dieses Mathe lernen, das Lernen, was da dran geknüpft ist, das ist das Element, was in allen Fächern gleich ist. Das Ziel sollte also sein, mit den mathematischen Inhalten, denn Lernen. Stricken ohne Wolle geht nicht. Du solltest nicht Ziele setzen beibringen oder Turnister packen oder unterstreichen. Der fachliche Inhalt ist immer super wichtig. Der sollte immer dran geknüpft sein. Wenn wir also Mathe lernen beibringen, dann ist das Ziel mit mathematischen Inhalten das Lernen von Mathematik beizubringen. Und nicht Mathe an sich. So. Wer weiß denn heute, was du in 5 oder 10 Jahren an Mathe können musst oder an Bio oder an Deutsch oder so. Wenn wir denen aber beibringen, den Leuten, Mathe zu lernen, so, da geht's hin. Und es geht ums Lernen in der Schule und nicht nur um Mathe, Deutsch und Bio.
Anekdotisch können das wahrscheinlich viele Lehrkräfte bestätigen, selbst in Bezug auf methodische oder formale Kompetenzen. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du in Deutsch erklären würdest, was ein Basissatz ist, weil es nun mal wichtig ist, zunächst mal zu lernen, dass bestimmte Dinge eine Rolle spielen. In Deutsch heißt das manchmal Tatte-Satz, Titel, Autor, Textart, Thema, Erscheinungsjahr, würde die Annahme, dass die Dinge sofort transferiert werden, eigentlich bedeuten, dass die Schüler, sobald sie und die Schülerin, sobald sie eine Quelleninterpretation in Geschichte machen, denken, ja klar, Tatte. Also es ist ein Text, ist auch von irgendeinem Autor, ist halt älter. Also übertrage ich das. Und ist aber klar, machen sie nicht. Und deshalb macht man es dann nochmal mit dieser Verbindungslinie und im besten Fall stärkt sich das dann. Und das ist ja fast zumindest eine inhaltlich bezogene Metakompetenz insofern, als dass man dann sagt, okay, ist fachübergreifend, aber letzten Endes ist die Strategie dieselbe. Also insofern würde ich sagen, dass das schon anekdotisch auch viele so begreifen. Aber nur als Feststellung, und da kannst du gerne auch was zu sagen, wir sprechen ja gleich noch darüber, dass du mit Schülerinnen und Schülern auch vor Ort viel machst und auch mit den Lehrkräften. Als Feststellung finde ich es total interessant, dass so viele Lehrkräfte in Bezug auf manche Inhalte und Stoffe wissen, dass diese aufgebaut werden mit einer Progression, mit einer Schrittigkeit, mit einem Kompetenzaufbau, der immer die Grundlage mit einbezieht. Das wissen wir auch von der Lernforschung. Man kann Lernen nicht im luftleeren Raum machen, sondern es braucht eben diese Grundlage. dass dies aber, sobald es um diese abstrakteren Kompetenzen geht, dann plötzlich wie vergessen wird. Ne? Also das ist, als wenn ich sage, also ich sehe es beim Digitalen immer, ne? Wenn du Lesen und Schreiben beibringst, ist klar, jetzt muss erstmal das A geübt werden, dann das B, und in der Grundschule ist das auch so, ist noch nicht mal nach dem Alphabet, sondern vielleicht erstmal Vokale und dann erstmal den bauchigen B-Laut und dann und so weiter. Also ist ganz klar, und beim Digitalen, in der weiterführenden Schule, sagen die Leute dann, also jetzt habe ich da die Tablets ausgegeben, so, da ging nicht sofort, das meine ich nicht nochmal. Ja? Also würdest du das bestätigen, dass das sozusagen, sobald es in diese Metakompetenzen geht, plötzlich die Leute wie einen blinden Fleck haben über die Kenntnis dessen, wie Lernen eigentlich funktioniert, der fachspezifisch funktioniert?
Auf jeden Fall. Also wir wissen aus der Forschung, dass es selten beigebracht wird in der Schule. Das liegt daran, dass es selten in der Uni beigebracht wird, also in der Lehrkräfteausbildung. Und dementsprechend, was so diese ganze Metaebene angeht und dieses Bewusstsein fürs Lernen an sich, das ist einfach wirklich mies ausgeprägt in Deutschland. Da gibt es so viele Studien, die es zeigen. Und dass wir, nochmal zu deinem Titelautor und so, ja, zu deinem Deutschbeispiel gerade. Im Sinne des selbstregulierten Lernens würden wir jetzt sagen, bevor du mit dem ersten T anfängst, mach mal Ziele setzen. Also bringen die Kiddies mal dahin, sich jetzt bewusst zu machen, dass die mit diesem nächsten T gleich anfangen. Mhm. Also, dass sie sich das bewusst machen und das auch aufschreiben. Also manifestieren. Lass sie jetzt mal aufschreiben, was sie jetzt vorhaben. Die haben so und so viel Zeit, lass sie jetzt mal aufschreiben. Weil dann können die es hinterher auch abhaken und zwischendurch auch schon mal gucken, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja? Mhm. Das ist die Idee vom selbstregulierten Lernen. Also ein bisschen mehr auf Metaebene, Vogelperspektive so. Mhm. Und nicht sofort mit dem ersten T anfangen, sondern ein Z davor packen. Ich setze mir erstmal ein Ziel. Selbst wenn du vorgegeben hast, was eigentlich gemacht werden soll, kann ich mir als Schülerin oder als Schüler immer noch ein Ziel setzen. Ich will das genauso machen, wie der Blumenmeld gesagt hat. Oder ich möchte mich heute beeilen, nicht stören, aufmerksam sein. Ich möchte da und da nochmal auf die Qualität der Durchführung dieser Strategie achten, weil dann mache ich das auch vernünftig und kriege hinterher eine gute Note oder bin zufrieden oder so. Ne? Aber das bringen wir nicht bei und deswegen funktioniert es nicht gut. Und das ist für mich so paradox, oder? Dass wir so viele Jahre in die Schule gehen und dass wir auch so lange Menschen ausbilden, Schülerinnen und Schüler auszubilden. Aber wir bringen eigentlich das Lernen und das Lehren von Lernen nicht so richtig bei. Es ist für mich nach wie vor paradox und auch größtenteils unverständlich, ja.
Es ist häufig so, dass ich mit Leuten, die diesen Podcast hören, mit der Behauptung konfrontiert bin, das, was ihr da sagt, das ist ja alles total interessant und so, und in einer bestimmten Nische spielt das bestimmt auch eine Rolle, und für irgendwelche Elite allgemeinbildenden Gymnasiasten mag das funktionieren, aber bei uns geht das nicht. Das schicke ich jetzt mal zu dir rüber, sagen, hör mal, ich bin hier in der Brennpunktschule im Ruhrgebiet in Essen, ja, und du laberst hier einen von evidenzbasierten, selbstregulierten Lernen. Ich bin froh, wenn die 30 Schülerinnen und Schüler mir mal 3 Minuten zuhören. Mit denen geht das nicht.
Also das hörst du nicht nur im Podcast, das hörst du auch bei jedem Schulbesuch natürlich und bei vielen E-Mails, die ich bekomme. Aber das ist, das muss ich sagen, da schüttle ich freundlich lächelnd den Kopf und nehme die Leute gerne mit an die Hand und spreche mit denen dann darüber. Mhm. Weil die Selbstregulation ist erstmal natürlich im Menschen irgendwo verankert. Wenn du irgendwas machst, verfolgst du immer ein Ziel. So. Darüber können wir jetzt lange diskutieren und in Richtung Bedürfnisse und so gehen. Kladradatsch, das ist erstmal was ganz Natürliches. Mhm. Und ob wir jetzt im Essener Süden, im Essener Norden, in Berlin oder in Baden-Württemberg unterwegs sind, die Menschen sind da, was das angeht, immer gleich. Wenn wir uns Forschung angucken, dann können wir das in der Kita, in der Grundschule schon unterstützen. Wir können den Kindern schon dabei helfen, sich bewusst zu machen, was sie machen. Und nicht mit dem Ziel, Maschinen zu produzieren. Ja, so neoliberal, optimier dich mal. So, nein, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass die Leute bewusster da unterwegs sind. Dass sie auch mal merken, heute ist kein guter Tag zum Lernen, Mann. Ich mach's heute nicht. Heute mache ich eine Pause, damit ich gesund bleibe. So. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich setze mir ein Ziel, ich merke, ich schaff's nicht. Ich brech ab, weil's heute nicht soll. So. Und das kann ich Menschen beibringen. Egal wie alt, also klar, du brauchst ein gewisses Alter, um das wirklich intensiv zu, aber du kannst es früh unterstützen. Es gibt Forschung, die das schon in Kita und Grundschule zeigt, dass das wunderbar funktioniert. Und das funktioniert umso besser bei heterogenen Gruppen, je früher du anfängst. Wenn du die irgendwann, ich sage mal in Anführungsstrichen, ne, verloren hast, was so Schulinteresse und Motivation so angeht, dann wirst du Probleme bekommen. Wenn du in der Pubertät anfängst, auch dann wirst du Probleme bekommen. Und das ist, deswegen sagen wir, Ziel sollte es eigentlich sein, so eine Schulkultur des selbstregulierten Lernens aufzubauen, wo es selbstverständlich ist, dass die Kiddies wissen, was bei denen abgeht, so wie die sie heute drauf sind, dass heute kein guter Tag zum Lernen ist. Ja, dann bau was, dann mach das Projekt weiter oder unterstütz andere dabei, wie sie ihre Inhalte und so weiter und so fort, dahin zu kommen, aber eben auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wenn ich wirklich mal eine Stunde knallhart lernen möchte, fürs Abi zum Beispiel, dass ich das bewusst und gut angehe, dass ich die Strategien, die ich da anwende, auf einem guten, qualitativen Level anwende, damit ich das, was ich da mache, gut mache und eben auch was lerne und nicht nur Zeit verschwende. So, ne? Also von da, man kann es beibringen und das kannst du auch im Essener Norden machen. Das Ding ist nur, die Voraussetzung, die du hast, die Rahmenbedingungen, die Standardisierung am Ende einer Unterrichtsreihe mit Klausur und Klassenarbeit und so, das passt manchmal nicht ganz so gut. Glauben die Leute. Und deswegen geht's eben nicht, ich sage immer, es ist nicht eine Frage von Unterrichtsentwicklung, sondern das ist mehr, das ist Schulentwicklung oder Systementwicklung, gesellschaftliche Entwicklung. Dann funktioniert das super und dann passt es recht gut zum Essener Norden übrigens.
Genau das wäre nämlich die Rückfrage gewesen, denn hier hast du ja gerade in deiner Beschreibung etwas getan, was sich dann auch auf die Praxis auswirkt. Also das heißt, wenn ich in diesem Rahmen, in diesem Axiom bin, Unterricht bedeutet 45-minütige Phasierung eines Themas und zwar mit der völlig unwidersprochenen Grundannahme, dass alle in derselben Geschwindigkeit vorankommen, dann habe ich ja diesen Freiraum gar nicht mehr, das zu tun, was du gerade gesagt hast. Zum Beispiel zu sagen, ich nehme mich mal kurz raus oder ich gehe zu jemand anders und mache da weiter und so weiter. Also will sagen, bedeutet eine solche Hinwendung zu dem Primat der Selbstregulation nicht zwangsläufig eine Veränderung der gesamten Schulkultur?
Jein, also nochmal, so richtig harte Professoren, die nicht reformpädagogisch angehaucht sind, die würden jetzt sagen, warum? Das selbstregulierte Lernen kann auch in dem jetzigen Schulsystem funktionieren, weil auch in dem geschlossensten Format kann ich mich ja selbst regulieren und dadurch erfolgreicher lernen. Das ist ja die Idee und bewusster und bla 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 bla. Aber ja, das Ding ist doch, wir sollten ja nicht nur aufs Lernen und auf den Output und die Leistung achten, sondern es gibt ja noch was anderes, sowas wie Gesundheit zum Beispiel oder Spaß. So, es gibt noch ein paar andere Sachen, die im Leben wichtig sind. Und wenn du das alles einbeziehst in dein Modell, dann würde es wahrscheinlich eher in Richtung eines Paradigmenwechsels kommen müssen, wo das alles gut zusammenpasst. Das Problem am Essener Norden. Was ist das Problem am Essener Norden? Warum würden wir sagen, das ist die Heterogenität? Ist es das? Das Problem am Essener Norden ist, dass die Kiddies, die da leben, nicht zu dem Standardbildungssystem und Schulsystem passen, wie wir es gerade haben. Also die Standardschule, ein Standardgymnasium, passt nicht zu dieser Schülerinnenschaft. Das ist das Problem.
Ich würde gerne nochmal darauf hinauskommen, was du gerade gesagt hast, denn du bist ja häufiger vor Ort. Hast du auch schon in Schulen feststellen können, wie das Ganze gut umgesetzt wird? Also die schon eine Idee davon haben, das zu tun. Denn so wie ich dich verstanden habe, gehst du jetzt nicht nur an irgendwelche Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises, sondern wirklich an ganz normale Schulen.
Ja, ganz normale Schulen, die auf mich aufmerksam werden, sich mit mir identifizieren können, mich einladen. Also das sind natürlich schon Voraussetzungen. Das ist immer die Frage, wer holt sich Leute von außen, ne? Ja, es gibt Vorurteile. Das erste große Vorurteil, ich sag's nochmal, weil es so wichtig ist, die sagen natürlich so, was, selbstreguliertes Lernen? Wir können jetzt hier nicht alles aufmachen und öffnen und so und Freiarbeit machen. Nein, es ist es nicht, Leute. Es ist die Kompetenz des Lernens. Darüber haben wir schon gesprochen. Zweiter Punkt, das können wir nicht machen. Die Zeit haben wir nicht. Ich habe doch nur 45 Minuten oder 67,5 oder wie auch immer. Das kann ich doch nicht auch noch machen. So, nee, das ist kein Add-on. Das ist Lernen. So. Das ist Lernen. So lernen die Kinder sowieso. Wir können es denen halt einfach nur, wir können unser Material so leicht adaptieren, dass es halt für die selbstverständlich wird und wir das noch ein bisschen anders unterstützen. Dafür brauche ich eigentlich nicht mehr Zeit. Ich muss mal umdenken, ja. Das kann sein, dass ich brauche natürlich ein bisschen Zeit, um mich daran zu gewöhnen als Lehrkraft und muss ein bisschen das da reinsteigen und meine Haltung vielleicht auch ein bisschen anpassen und ein bisschen das Lernmaterial vielleicht hier und da adaptieren. Aber das ist kein großer Change eigentlich. Wenn ich das als Schule wirklich ganzheitlich machen möchte und der Paradigmenwechsel angestoßen wird, ja, da müssen wir uns mal 1, 2, 3 Jahre hinsetzen und mal drüber nachdenken. Das ist richtig so. Also das sind so die zwei größten Vorurteile, die sich anbieten. Und dann, meine Kiddies können das nicht. Die können das nicht. Guck mal, die gehen ja über Bänke und Stühlen, die müssen da in die Hand genommen werden, die brauchen die Unterstützung. Und dann, ja, das stimmt. Wenn Menschen wenig Vorwissen haben, wenn sie noch nicht so richtig stark im Lernen sind und wenn es auch komplexe Inhalte sind, dann braucht der Mensch ein bisschen mehr Orientierung. Dann nehmen wir die auch an die Hand. Auch im Sinne des selbstregulierten Lernens, natürlich nehme ich die dann an die Hand und unterstütze die. Es soll doch nicht jetzt alle alleine unterwegs und ab dafür so Freiarbeit Montessori-mäßig. Das ist nicht die Idee. Aber es gibt Situationen, da eignet es sich oder dann ist es möglich, dass die Kiddies halt mehr Verantwortung übernehmen und dann auch ein bisschen mehr in die Selbststeuerung da reinkommen und Verantwortung übernehmen und vielleicht nicht mehr so viel Unterstützung benötigen. Aber generell wird es immer die Situation geben und deswegen sagen wir eben auch nicht, selbstreguliertes Lernen ist offenes Lernen, sondern das Beibringen bringen, das wirst du in recht geschlossenen Szenarien machen müssen. Da muss man schon eher so in Richtung Training denken. Du musst ja so Strategiewissen aufbauen. Also ich muss wissen, wann und warum ich welche Strategie einsetze. Wenn ich keinen Bock habe, was zu machen, weil ich viel zu tun habe, zum Beispiel bei dir zu viel Klausuren zu korrigieren, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann bringt es dir nichts in Richtung deiner Motivation, wenn du sagst, ich belohne mich, wenn ich das hinterher fertig habe, trinke ich einen Rotwein oder so. Mhm. Dann macht er den Berg nicht kleiner. So, die richtige Strategie wäre Teilziele setzen. Die kann dich dann so motivieren, dass du zumindest anfängst. Du machst es immer noch nicht lieber, aber du fängst zumindest an. Weißt du, was ich meine? Das heißt also, du erkennst, oh, das Problem habe ich. Ich habe diese ganzen Strategien. Und das ist jetzt die richtige. Mhm. So, dahin zu kommen, das muss trainiert werden.
Ich stell mir vor, dass während dieser Podcast-Folge jetzt ein paar Deutschlehrerinnen den Rotwein kurz aus der Hand nehmen und auf ihren Korrekturenstapel weinen.
Und anfängt zu heulen. Ja. Sorry, Leute.
Ich musste gerade an was denken, und zwar, ich habe mit meiner 7. Klasse letztens Kolumnen geübt mit diesem neuen KI-Tool Fiete, das ja auch den Startup-Preis gewonnen hat. Ich war da in der Jury. Es funktioniert in 3 Sätzen so, dass man selber Kategorien festlegt für eine bestimmte Schreibform. Die Schüler und Schülerinnen orientieren sich an diesen Kategorien, schreiben danach und bekommen dann von der KI auf der Grundlage der vom Lehrer erstellten Kategorien Rückmeldungen und überarbeiten das. Ich dachte mir, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir mal. Und als Lehrkraft ist man natürlich trotzdem noch dabei. Man erklärt eine Rückmeldung, man sagt so, wie ist das gemeint? Oder man sagt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hier ist die KI vielleicht so ein bisschen stark und so. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass da was ganz anderes passiert ist. Ich dachte, das ist ein Feedback-Tool. Aber in Wirklichkeit ist was passiert, was man ohne dieses Tool wenig sehen kann. Nämlich die Schüler haben eine Stunde lang gelernt. Die haben sich so sehr an die Kategorien auch rangewagt, wie die es sonst nie machen würden. Also ich stelle mir das Ganze mal ohne KI vor oder ohne digitale Tools und sage, pass mal auf, hier sind die Kategorien, so schreibt man eine Kolumne, so jetzt macht mal. Nie im Leben wäre eine solche konzentrierte Arbeit möglich gewesen, würde ich wirklich nicht sagen. Und Klammer auf, ich habe danach auch ein Feedback dazu gemacht, und zwar nicht irgendein Feedback, sondern ein wissenschaftlich validiertes Feedback vom IBBW. Und jetzt zur Frage, inwiefern kann KI und Digitales für eine solche Form des selbstregulierten Lernens nutzbar gemacht werden?
Ja, wenn ich dir so zuhöre bei diesem Beispiel, dann musste ich sofort an den Prozess des Lernens denken. Also wenn du sagst, die waren eine Stunde lang drin, so richtig drin, so richtig tief, dann waren die ja kognitiv hochaktiv.
Absolut.
Und das ist doch unser Ziel immer. Also du brauchst, wenn ein Mensch lernen soll, muss er kognitiv aktiv dabei sein. So, Punkt erstmal. Das zweite Ding ist, typisch selbstreguliertes Lernen bedeutet also ein größerer Fokus auf den Prozess des Lernens. Nicht nur auf das Produkt, was kommt hinterher raus als Klausur, als Präsentation oder halt was weiß ich auch immer, was wir da bauen, sondern der Prozess ist entscheidend. Und ich bin etwas bewusster mit dabei. Und wenn die KI mir dabei helfen kann oder irgendein anderes digitales System, ist das ja Premium. Und ein Beispiel zeigt das doch, dass die KI dann in der Lage war, indirekt diese Selbstregulationsprozesse womöglich zu unterstützen, indem dann Kriterien da sind, die werden diskutiert. Ich habe eine Orientierung. Und wenn wir denen das vorher noch direkt beibringen, also nochmal ne, Ziele setzen, voranstellen und sagen, guck mal, was wir jetzt in den nächsten paar Stündchen hier machen oder in der nächsten Stunde, denk nochmal drüber nach, was nimmst du dir vor, und zwischendurch schon reflektieren, nicht erst am Ende, sondern auch zwischendurch schon so Monitoring betreiben und sagen, jo, wir haben noch eine halbe Stunde, wir haben das und das alles schon abgehakt, das läuft gut, da sind wir auf einem guten Level, ab dafür geht's weiter. Und die KI vielleicht auch zwischendurch sogar noch Fragen stellt, so Prompts sendet, ja, und am Ende eben dieses Feedback gibt. Und ich soll das vielleicht aufnehmen und selber nochmal mein Feedback feedbacken oder so oder reflektieren. Ja, Premium. Dann haben wir genau das erreicht, was wir wollten. Ne?
Es ist interessant, dass du das auch mit den Zielen sagst. Ich bin nämlich der Auffassung, dass der Advanced Organizer als Tool, wie kann man das in 3 Sätzen, möchtest du, wie kann man das in 3 Sätzen vorstellen?
Nee, das kannst du vielleicht besser machen, weil du es häufiger benutzt hast, aber es geht in diese Richtung, ja. Also, dass ich insgesamt mir die Struktur des Lernens eigentlich aufbaue, genau, in verschiedenen Schritten.
Ne? Genau. Ich habe den Advanced Organizer, vielleicht könnte man das zusammenfassen mit der Frage, warum machen wir was wie vor jeder Stunde? Warum machen wir was wie? Gibt jetzt durchaus natürlich noch Schattierung. Ich habe das kennengelernt irgendwann mal und dachte, ja, irgendwie ganz nettes Tool. Mittlerweile nutze ich das seit Corona. Und zwar, weil Corona dazu geführt hat, wenn du im sogenannten Videounterricht bist. Damals dachte ich, dass das spezifisch digital ist. Aber da bringt es nichts zu sagen, ich mache jetzt einen kognitiv aktivierenden Einstieg und dann gehe ich irgendwo anders hin. Das ist ja oft so, dass man als Lehrer oder als Lehrerin eine bestimmte Vorstellung von einer Stunde hat, aber die Schüler wissen das gar nicht. Ja? Und seitdem habe ich das dann erst übernommen, erst so ein bisschen, naja, hat halt gut funktioniert und mittlerweile sehr bewusst eben als Instanz dieser Zielsetzung. Und ich bin ehrlich der Meinung, das müsste eigentlich vor jede Stunde.
Ja,
und, ne, und so wie du das gerade formulierst, ist das ja tatsächlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil davon, diesen Prozess des Lernens zu fokussieren.
Ja, und nicht nur zu fokussieren, sondern auch zu manifestieren. Weil was du ja machst in dem Advanced Organizer ist, dass du eigentlich dein Arbeitsgedächtnis entlastest oder kopierst. Also du schreibst dir ja auf, was du vorhast, was du gerade machst, wie es funktioniert hat und so weiter und so fort. Du manifestierst was, du machst was sichtbar. Lernen ist sehr unsichtbar. Und gerade wenn ich über das Lernen nachdenke, das ist ja noch unsichtbarer. Und da sich das mal aufzuschreiben, sich das bewusst mal auf den Prozess zu achten, den Prozess runterzuschreiben, das kann auch in Richtung Selbstwirksamkeit und so richtig gute Effekte haben. Richtig, richtig gute und wichtige Effekte. Mein Lieblingsitem am Ende des Lernens oder nach so einer Klausur oder Klassenarbeit ist immer, stell dir vor, du würdest jetzt nochmal machen. Beschreib mal, schreib auf, wie würdest du es tun? Also ich habe das gerade, ich habe in Navi mit einem Papierflieger irgendwie experimentiert. Und die Stunde ist vorbei. Oder die eigentliche Einheit ist vorbei. Und dann sagt die Lehrkraft mir, stell dir vor, wir machen es nochmal. Beschreib mal von vorne bis hinten, wie du es machen würdest. Weil diese Person beschreibt dann den Lernprozess und sie manifestiert das, sie macht es sichtbar und kann das hinterher wegheften. Und die Lehrkraft könnte sogar drauf gucken, könnte sehen, ah, so geht die vom Prozess ran. Oder die Person hat sogar, wenn es nach einer Klausur gemacht wird, wir haben ein paar Gesamtschulen in Gelsenkirchen jetzt ausprobieren, die packen vor, während und hinter Klausuren immer solche Reflexionsfragen. Die sagen zum Beispiel am Anfang einer Klausur, setz dir mal ein Ziel für die jetzige Klausur, schreib dir mal noch einen Spicker schnell, bevor es losgeht. Und in der Mitte der Klausur-Schreibphase sagt die Lehrkraft, achtet nochmal auf euren Spicker. Und am Ende soll dann reflektiert werden. Wie war es? Was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Aber eben auch, stell dir vor, wir schreiben die jetzt nochmal. Schreib mal auf, wie du es machen würdest. Wie würdest du rangehen? Wie würdest du dich vorbereiten? Wie würdest du schreiben?
Das ist ja dann irgendwie kein Zufall, dass die Metastudie von Hattie, die jetzt, ich glaube, letztes Jahr sogar nochmal entweder neu aufbereitet wurde oder es gab eine neue Studie, müsste ich nochmal nachchecken. Lernen sichtbar machen auch heißt, ne? Also das im Grunde genommen geht es ja genau darum. Bei Hattie ist es so, dass ja die Zielsetzung einer jeden Lehrkraft sein soll, die Inhalte aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler zu betrachten und das Lernen selbst sichtbar zu machen, oder? Diesen Weg, oder?
Geht in die, ich weiß nicht, ob er genau das sichtbar meinte, aber es geht in diese Richtung, könnten wir uns auf jeden Fall so zusammenschustern. Und wenn du mal anschaust, welche Elemente da immer von Erfolg waren, sowas wie Feedback geben zum Beispiel, weil Feedback machst du ja was sichtbar. Also du sprichst nochmal über den Prozess vorher, du machst etwas sichtbar im Nachhinein. Oder Lernen durch Lehren zum Beispiel. Also da geht jetzt jemand dran und bringt einem anderen was bei beispielsweise. Oder diese ganze Metaebene zum Beispiel auch die hat einen guten Einfluss und guten Effekt aufs Lernen. Das passt in diese Richtung, ja?
Das ist interessant übrigens, dass wir in gewisser Weise die drei tiefen Dimensionen von Unterricht und Effektivität von Unterricht gerade, ohne das immer sichtbar zu machen, besprochen haben. Ne? Also die kognitive Aktivierung, von der das klar ist, die Klassenführung, wo du auch gesagt hast, naja, also selbstreguliertes Lernen heißt ja nicht so, jetzt macht mal offen und jeder macht irgendwas, sondern auch mit Begleitung und eben das konstruktive Feedback, was ja auch als Dimension da ist. Ich sage das nur deshalb, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir hatten ja die Podcast-Folge mit Olaf Axel Buro, wo er so einen leichten Schlag der empirischen Bildungsforschung gegeben hat. Und ich habe das so verstanden, oder ich nehme das auch so wahr, dass das Vorurteil gegenüber der empirischen Bildungsforschung ist, dass Lernen auf so eine geistlose Effektivitätshaltung reduziert wird. Wenn ich mir das, was du so machst, aber so anhöre, finde ich den Weg von einem Lernen, das sich auf den Einzelnen bezieht, das die metakognitiven Prozesse einbezieht, zu einer Humboldtschen Allgemeinbildung, ehrlich gesagt, gar nicht so weit. Ich sehe diese Distanz da gar nicht so groß.
Ja, ich habe es aber bei ihm auch eher so verstanden, dass er generell die empirische Bildungsforschung ein bisschen dafür kritisiert, wie mit Daten umgegangen wird und wie Schulen auch allein gelassen werden. Also, weil ich kann ja Untersuchungen durchführen und kann dann sagen so, ey Leute, das war, was bei euch läuft, ist echt scheiße. So, Punkt. Das war's. Tschüss.
Okay.
Ja, ja, aber guck dir Pisa, Tims und Co. an. Was passiert da? Was passiert mit den Daten? Da würde ich sagen, ich gehe damit konform. Das ist für sich auch kritisch. Wir erheben Daten ohne Ende.
Also das ist Empirie für die Tonne dann?
Nein, nicht für die Tonne. Das ist Monitoring. Das ist schon gut. Also ist ja eine gute Orientierung im Sinne von, hey, guck mal, wir haben da Evidenzen, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler sich vielleicht auch im internationalen Vergleich gerade nicht so richtig cool entwickeln. Lass mal drüber nachdenken, was wir anders machen. Wenn jetzt auf einmal da stünde, läuft alles, ja, dann könnten wir uns doch zurücklehnen und können sagen, läuft, wir festigen das. Nein, für Monitoring-Zweck ist es gut, aber Schulen damit alleine zu lassen und eben nicht darüber nachzudenken, wie können wir das und so. Wenn wir jetzt in die Lernforschung gehen, dann ist das natürlich noch mal eine andere Sache. Auch da kann ich Dinge untersuchen, so wie wir. Und wir haben es auch jahrelang nicht in die Praxis gebracht, weil wir es erstmal erforschen wollten. Wir mussten ja erstmal das Kreuz bei uns so breit haben, dass wir uns trauen, in die Praxis zu gehen, zu sagen, hey, schaut mal, wir haben hier was und dem trauen wir auch. Wir können euch das jetzt empfehlen.
Aber das ist jetzt so. Also jetzt wäre es so, dass man sagt, okay, wir haben eigentlich was an der Hand, wir haben die Erkenntnisse. Im Grunde genommen, ja, muss das eine politische Handlungsempfehlung übersetzt werden.
Ja, das gibt's ja überall schon. Guck dir Medienkompetenzrahmen an, da geht's um selbstregulierte Mediennutzung. Ja, wir haben die Evidenzen zum selbstregulierten Lernen sehen gut aus. Also die Mittelwerte klingen gut. Da hast du aber auch immer Streuung drin und die Forschung ist da nicht zu Ende. Wir wollen natürlich trotzdem herausfinden, auch unter welchen Rahmenbedingungen, was wann wie funktioniert und so. Das heißt also, da muss Wissenschaft und Forschung auch weitergehen. Denn das Ding ist ja, was wir am Ende als abhängige Variable immer haben, ist der Lernoutput. Was lernen die? Aber es gibt so viele andere Variablen, die auch noch eine Rolle spielen. Wenn ich mir COPSI-Studie und Co. angucke und sehe, dass die Kiddies immer mehr psychische Auffälligkeiten haben, dann ist das nochmal so eine andere Nummer, die wir damit jetzt in Verbindung bringen sollten. Und das ist auch die Kritik, die ich bei Buro sehe und gehört habe, dass wir es nicht ganzheitlich genug machen. Also wenn ich mir Vera angucke, wenn ich PISA angucke, dann sind es sehr spezifische Tests, die nehmen wir und dann machen wir aber so ein Urteil über ganz Bildungsdeutschland, alles kacke. Nein, Leute, es bringt mir doch nichts, wenn ich da Maschinen kreiere an Kindern, die unfassbar erfolgreich lernen können und wir bei PISA auch besser abschneiden als Hongkong, Taiwan und Co. Aber die sind voll krank.
Zwei Fragen, du kannst entweder beides beantworten oder eins von beiden.
Ah ja, danke, das ist gut. Selbstbestimmung und Wahlfreiheit und so, das ist gut fürs Lernen.
Genau.
Ich danke dir dafür, lieber Bob. Bist du Lehrer?
Was empfiehlst du denjenigen, die gerne dieses Thema noch weitergehend nachvollziehen würden, praxisnah? Nein?
Frag mich.
Genau. Zweitens, was liest oder konsumierst du selber, um da weiterzukommen?
Oh, ich habe mich jetzt 3-4 Tage mit dieser Frage beschäftigt, weil ich wusste, du stellst sie immer. Ich kriege so leichten Pressschweiß schon. Zum Glück laufen Kameras nicht. Ich kann wirklich nichts empfehlen. Ich finde es schrecklich. Also die Forschung ist jung, was das angeht.
Okay.
Und wir sind gerade an so einem Punkt, wo sich Menschen auf den Weg machen, das zu kommunizieren. Ich bin einer davon. Es gibt ein paar andere auch, aber echt wenige.
Also dein Instagram-Account.
Ja, aber da mache ich auch nicht so viel Unterrichtszeugs. Da bin ich zu sehr Wissenschaftler. Das kann ich so schnell nicht produzieren und so. Möchte ich auch nicht. Und ich selber habe ein großes Problem damit. Wenn mich Schulen fragen, ja, wo können wir denn jetzt weiterlesen? Oder wo können wir denn jetzt mal nachgucken, um das ganze Material zu bekommen? Dann muss ich sagen, ey Leute, wartet mal noch 5 Jahre. So, Lernmaterial von uns, was wir jetzt evaluiert haben in der letzten Runde mit einer Doktorandin, so, das ist ein paar Monate vor Veröffentlichung, ja, da kommt was und so. Aber es ist wirklich echt wenig Inspirierendes unterwegs. Und da hoffe ich ja auch im Zusammenhang mit unserem Infoshop auf der GEPF-Tagung und so, dass sich jetzt mal ein paar Leute auch in unserem Forschungsbereich auf den Weg machen und wirklich praxisnah die Sachen mal rausknallen und mal ein bisschen auch kommunizieren, auch attraktiv, sodass man Bock hat, dazuzuhören. Und dass es halt nicht dieser Podcast ist, den 12 Leute hören, wo du nach einer halben Stunde denkst, warum dauert der denn eigentlich länger als eine halbe Stunde?
Ja, das ist hier übrigens nicht so, ne? Da sind alle komplett bei gewesen. Ja, aber hörst du selber noch was oder lässt du dich inspirieren? Du hast jetzt gerade gesagt, innerhalb des Bereiches nicht, aber...
Ja, was ich mache, neben diesem ganzen hochwissenschaftlichen Krams bei mir an der Uni in Osnabrück, ist, dass ich in alle anderen Bereiche reingucke, die damit nichts zu tun haben.
Super.
Also komplett, ob es die Psychoanalytik ist und ich Bücher von Erich Fromm, Anne und Grün und so lese.
Ach, Fromm immer noch, echt?
Ach, lese ich immer, um mich inspirieren zu lassen, natürlich. So,
Kunst zu lieben, haben und sein, aber das ist schon sehr lange her.
Ja, ist lange her, aber diese Sachen, also so Konzepte wie Entfremdung, darüber denke ich momentan viel nach. Oder Ohnmacht zum Beispiel lese ich gerne nach, ist ja dann ein bisschen mehr so Psychologie. Und ich war letzte Woche in Wien, da war ich bei Sigmund Freud in seiner alten Bude und habe mich mal ein paar Tage damit beschäftigt. Nein, was ich mache, ist, ich quer über alles drüber lese, um eben diesen Gesamtzusammenhang zu verstehen. Warum klappt's an der einen oder anderen Schule, warum klappt's an der anderen nicht? Warum findet die Lehrkraft das doof? Warum wird mir da Neoliberalismus vorgeworfen? Warum wird mir da von der Lehrkraft in Bielefeld gesagt, dass ich doch Reformpädagoge bin? bin, das möchte ich gerne verstehen, weil ich glaube, da sollten wir hinkommen. Denn wenn du die Schulen ganzheitlich entwickeln möchtest, dann musst du einen Schnall vom Gesamtzusammenhang haben. Ansonsten bist du halt eben dieser Forscher oder diese Forscherin, die im Elfenbeinturm sitzt und irgendwas macht, was für die Praxis irgendwie keine Relevanz hat.
Halleluja.
Amen.
Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Hat Spaß gemacht. Danke für die tief bohrenden Fragen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch mal in Eine Stunde Reden rein. In diesem Bremen 2 Podcast ist Reporter Mario Neumann auf der Straße unterwegs und fragt Menschen, ob sie ihm ihre Lebensgeschichte erzählen wollen. Und viele wollen. Sie reden mit ihm über Erfolg und Scheitern, über verpasste Chancen und gelebte Träume oder ein spätes Coming-out und die große Liebe. Das Motto des Podcasts lautet: Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Eine Stunde Reden gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek.